Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Dass Schulen und Universitäten schließen, die meisten Geschäfte und dass so wenig Menschen wie möglich ihre Häuser nicht mehr verlassen aus Angst vor einer unsichtbaren Bedrohung, das gab es schon mal, vor gut 100 Jahren. Da forderte die spanische Grippe mindestens 25 Millionen Menschenleben, nach neuesten Schätzungen vielleicht sogar doppelt so viele. Der österreichische Medizinhistoriker Harald Saalfellner hat sich ausführlich mit dieser Pandemie beschäftigt. Vor 2 Jahren erschien sein Buch Die spanische Grippe im Vitalis Verlag und wir erreichen ihn jetzt in Prag, wo er als Autor und Verleger lebt und arbeitet. Schönen guten Morgen, Herr Saalfellner.
Schönen guten Morgen.
Die spanische Grippe hat wahrscheinlich mindestens doppelt so viel Menschenleben gekostet wie der Erste Weltkrieg, vielleicht sogar noch mehr. Und doch ist sie ja in unserem kollektiven Gedächtnis viel weniger präsent als dieser Krieg. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Na, das hat vermutlich mehrere Gründe. Einer davon ist, dass es praktisch keine Bilder, zumindest in Europa, gab. Man konnte diese Krankheit überhaupt nicht so darstellen, wie man das heute tut. Man mag das auch als einen Vorteil ansehen, aber es hatte eben auch zur Folge, dass man sie nicht wahrgenommen hat. Und dann vergessen Sie nicht, der grelle Blitz der politischen Ereignisse hat sie ganz einfach überstrahlt. Und als die Grippe vorbei war, hatte man zudem ganz andere Sorgen. Denken Sie an die politischen Verwerfungen.
Sie haben ja für Ihr Buch ganz viel recherchiert, aber wenn es keine, ein paar haben Sie am Ende ja doch gefunden, aber wenn es keine Bilder gab, was für Informationen wirklich aus der Zeit, nicht von Historikern, die sich später was zusammensuchen mussten, aus der Zeit gibt es überhaupt Zeitungsausschnitte, Augenzeugenberichte?
Ja, das gibt es wohl auch, Augenzeugenberichte und relativ wenig literarische Quellen. Sie aufzufinden ist immer sehr wertvoll. Immer wieder taucht mal ein Bericht auf. Zeitungen sind natürlich sehr, sehr wichtig, wenngleich auch ihre Berichte, ich möchte fast ketzerisch sagen, so wie heute, keinen sehr großen Wert darstellen, weil erst im Abstand von 100 Jahren zeigt sich, dass da ganz, ganz vieles falsch ist oder in irgendeiner Form überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Aber das Entscheidende sind natürlich die Archive und auch die statistischen Arbeiten, die Forschungen, die unmittelbar nach 1918 unternommen wurden und die halt jetzt in irgendwelchen Archiven herumliegen. Darauf zu stoßen, das ist der große Goldfund. Pathologische Sektionsbefunde zum Beispiel, ich habe einen ganz wertvollen, ganz wichtigen gefunden, das ist dann schon eine große Sache.
Aber wenn wir uns überlegen, sind pathologische Befunde, ich stelle mir eine ganz einfache Frage eigentlich in der Situation, Ende Erster Weltkrieg, noch keine UNO, keine Weltgesundheitsorganisation, wann und wie ist damals überhaupt klar geworden, dass es sich um eine Pandemie handelt?
Das ist relativ früh klar geworden, obwohl die angegebenen Zeiten zu Ausbruch und auch zu Ende der spanischen Grippe ganz vage sind. Und man heute ja eigentlich ein historisches Geschichtsmärchen erzählt. Die spanische Grippe ist so zurechtgemacht für den massentauglichen Bestseller-Verkauf. Man weiß an sich all diese Sachen nur sehr vage. Aber schon im Sommer des Jahres 1918 war es klar, dass hier etwas ganz Großes über die Bühne geht. Daran gab es keinen Zweifel mehr.
Wie hat man sich das vorzustellen damals, die Situation? Also es war ja sicherlich ganz anders als heute. Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Leute waren eh arm, unterernährt, Städte waren zum Teil stark beschädigt. Aber wie hat diese Grippe dann noch einmal das Leben wirklich verändert?
Nun, wie Sie sagen, es war zuerst einmal das Problem mit der Nahrungsmittelbeschaffung ganz, ganz groß. In Prag grüßte man sich nicht mehr mit Guten Tag oder was es dann an Floskeln gibt, sondern mit Hungern Sie sehr. Man fragte, wie der andere hungert. Man fror. Für uns kaum vorstellbar. Wir wissen ja nicht, wie das ist, wenn man um 5 Uhr morgens an einem bitterkalten Tag aufstehen muss und das Kanonenöfchen anheizen erst. Also es ist eine aus heutiger Sicht völlig andere Welt, in der man sich befand. Es gab eine enorme Mangellage, es fehlte an allem. Geschäftsschließungen wie heute oder auch das Zusperren von Fabriken kam schon aufgrund der Notlage nicht vor. Und man darf nicht vergessen, eine soziale Lage, die ebenfalls heute kein Spiegelbild mehr hat. Denn dass 7, 8, 9 Menschen rund um die Uhr als Bettgeher in einer kleinen Wohnung, in einem Zimmer lebten, war in den Vorstädten fast die Norm, muss man sagen. Und in solchen Fällen ist also eine Heimkehr, eine Quarantäne praktisch nicht denkbar.
Was hat man denn überhaupt für Schutz- und Hygienemaßnahmen ergriffen? Man muss ja dazu wissen, man kannte ja zum Beispiel das Grippevirus noch gar nicht. Das ist, glaube ich, erst 15 Jahre später entdeckt worden. Also wie ging man denn überhaupt mit den Schutzvorgaben um?
Zögerlich und natürlich in Europa und Amerika sehr verschieden. Die heute so symbolische Mund-Nasen-Schutzvorrichtung, Masken, diese Dinge hat man vielleicht in der Schweiz oder auch in den USA ganz stark eingesetzt. Da gab es Verordnungen dazu. Auf dem Gebiet der alten österreichischen Monarchie oder auch in Deutschland wurde das, wenn überhaupt, nur sehr zögerlich durchgeführt. Man tat es auch nicht gerne, es war auch unangenehm und man hatte nicht wirklich noch so sehr den Begriff davon, dass diese hohe Infektiosität, also dass man sie so vielleicht unter Kontrolle kriegen könnte. Social Distancing, das Zauberwort der heutigen Tage, gab es natürlich auch, aber nur sehr, sehr lückenhaft. Hin und wieder eine große Veranstaltung, die man dann untersagt hat.
Wahrscheinlich konnten sich auch nur reiche Leute im Alltag leisten, Abstand voneinander zu halten. Sie haben es ja schon beschrieben. Wenn man diese großen Unterschiede jetzt hört, auch von Ihnen, Herr Salfellner, der Vergleich zur spanischen Grippe kommt ja im Moment sehr häufig. Er ist ja auf den ersten Blick auch naheliegend. Aber würden Sie denn sagen, man kann aus dieser Pandemie damals irgendetwas lernen für unsere heutige Situation oder sind die Unterschiede zu groß?
Also zunächst einmal gibt es ja eine gespaltene Fachwelt. Die einen sagen, man darf es nicht vergleichen. Die anderen sagen, man kann es vergleichen. Man darf im Grunde immer alles vergleichen. Das ist so und sie ist auch zu vergleichen, wenn Sie sich Verhältnisse in Italien anschauen. Das erinnert schon doch an etwa amerikanische Bilder, die wir ja besitzen. Oder wenn Sie die Opferzahlen, die in den USA prognostiziert werden, man spricht von bis zu 200.000, dann erreicht das schon auch die Opferdimensionen der spanischen Grippe. Denn das war in Amerika vielleicht damals noch mal doppelt so viel, aber das kommt schon in die Liga hinein. Also dieser Vergleich ist zu machen. Lernen kann man aus der spanischen Grippe aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen natürlich wenig, aber eines hätte man lernen müssen, dass Pandemien auch in einem sehr großen Umfang möglich sind und vor allem auch eintreten werden. Das kann man zumindest heute wieder nach Covid lernen, denn die nächste Grippepandemie kann schon im nächsten Jahr, schon im übernächsten Jahr kommen und sie könnte drastisch opferreich verlaufen als diese Covid. Man darf sich also nicht in Pessimismen verlieren, aber das sind Fakten, die man seit 1918 weiß und die letztendlich auch eine politische Tat erfordern.
Harald Salfellner, österreichischer Medizinhistoriker und Autor des Buches Die spanische Grippe, das 2018 im Vitalis Verlag erschienen ist. Herr Salfellner, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.